Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Im neuen Jahr startet die Formel E in Mexiko wieder so richtig durch. Die zweite Station des Kalenders in Mexiko-Stadt bietet nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch keine Zeit zum Durchatmen auf 2310 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Alles zum Rennwochenende in der 9-Millionen-Stadt und weitere Themen gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum E-Pod Folge 386. Es ist die erste Folge im Jahr 2026. Damit auch nochmal von mir ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Das hoffe ich auch für Tobi Würz, der Mann für unsere Expertise hier von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca und frohes neues Jahr auch an dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
Danke auch an der Stelle. Wie bist du so ein bisschen motorsporttechnisch ins neue Jahr gestartet? Ich meine, in der Folge schauen wir natürlich auch direkt auf das kommende Rennwochenende der Formel E nach Mexiko. Da startet das Jahr ja direkt schon perfekt mit dem Rennwochenende.
Ja, es geht auf jeden Fall schon relativ früh im Jahr los. Wir haben heute den 6. Januar und wir nehmen schon die erste Vorschaufolge auf. Ansonsten, ja, ich sag mal, die letzten zwei Wochen waren doch aus motorsporttechnischer Sicht sehr, sehr ruhig. Das Einzige, was ich, glaube ich, direkt mit Motorsport zu tun hatte, bis auf den Jahresrückblick, den ich für eFormel.de geschrieben habe, war im Endeffekt nochmal so ein Recap vom vergangenen Jahr, wo ich dann doch so ein bisschen zusammengetragen habe, was ich so alles erlebt habe. Da war natürlich auch sehr viel Motorsport dabei. Bin an einigen neuen Orten gewesen, unter anderem in Brasilien, in Jakarta. Berlin war natürlich auch wieder dabei. Nürburgring war auch dabei. Spa-Francorchamps, die WEC war dabei und habe mir da auch ein paar Sachen, die ich im Jahr gemacht habe, erlebt habe, nochmal angeguckt. Da kam schon eine ganze Menge zusammen. Und bei dir, Luca?
Ja, bei mir ging es ähnlich. Ich habe so auch so ein bisschen motorsporttechnisch das Jahr zurückgeblickt und da war schon echt einiges Tolles dabei. Einiges davon habt ihr auch von Tobi gehört. Gab's ja auch im Jahresrückblick, entweder zu lesen oder sogar auch zu hören im E-Pod. Also die Weihnachtsfolge lohnt sich eigentlich immer noch anzuhören. Die war ja dann doch sehr, sehr launig. Und da wir mit dem Motorsport und gerade mit der Formel E richtig viel zu tun haben, würde ich sagen, blick mal auf das, was so über die Weihnachtstage zwischen den Plätzchen und den Geschenken liegen geblieben ist. Und das ist nämlich der News-Überblick.
Neuer Fahrer? Ex-Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda könnte nach seinem Aus bei Red Bull Racing in die Formel E wechseln. Dem Japaner werden Chancen bei Nissan oder Lola Yamaha Abt eingeräumt.
Neue Streckenführung. Die FIA hat die im Jahr 2022 eingeführte Schikane auf dem Kurs in Mexico City wieder aus dem Streckenverlauf entfernt.
Neue Regeln. Der Automobilweltverband hat das technische Reglement der Gen 4 Boliden leicht angepasst.
Und neuer Fahrer. Jake Hughes wurde als neuer Ersatz- und Simulatorpilot bei Mahindra Racing vorgestellt. Und dann kommen wir schon zum heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich wer wird denn jetzt Weltmeister? Gut, das Thema Weltmeisterschaft ist ja gerade nach einem Rennen natürlich noch schwieriger zu beurteilen. Wir haben die ersten Rennkilometer ja gesehen, aber das Thema Statistik, Tobi, ist ja gerade dein Spezialgebiet und da müssen wir sagen, Mexico City E-Prix steht an und da hast du mal in die Bücher und in die Zahlen geguckt und da müssen wir feststellen, da gibt's ja schon einen ganz besonderen Zusammenhang zwischen diesem Rennen und dem Ausgang einer Weltmeisterschaft.
Korrekt, Luca. Und zwar in der Gen 3-Ära wurde jedes Mal der Rennsieger in Mexiko am Saisonende auch Weltmeister. Das war im Jahr 2023 Jake Dennis, Pascal Wehrlein 2024 und im letzten Jahr 2025 war das Oliver Rowland. Könnte man also vermuten, am Wochenende wird sich möglicherweise schon entscheiden, welcher Fahrer in Saison 12 Weltmeister wird. Ist natürlich mit einem zwinkernden Auge gemeint. Ja, man kann sicherlich nach einem oder dann nach zwei Rennwochenende noch relativ wenig sagen. Aber ist schon interessant, dass es die letzten drei Jahre zugetroffen hat. Und könnte man zumindest drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch so ein bisschen daran liegt, dass zum Beispiel die Strecke in Mexico City relativ repräsentativ für die gesamte Saison ist. Es ist jetzt kein ganz enger Kurs, wie zum Beispiel in London oder in Tokio. Es ist jetzt aber auch keine Highspeed-Strecke, wie wir sie ja auch zum Beispiel auch in Sao Paulo gesehen haben. Von daher Das ist eine gute Mischung, sage ich mal. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, dass es zumindest mit den Gen 3 Autos relativ repräsentativ ist. Also wer in Mexico City schnell ist, der ist auch über die gesamte Saison hin schnell. Und ob er dann am Ende tatsächlich Weltmeister wird, ich denke, das werden wir dann im Sommer sehen, Luca, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, die Frühphase einer Saison ist auf jeden Fall wichtig, bildet ja immer so ein bisschen einen Grundstein, gerade auch in Richtung Europa. Wie ist man dann in die Saison gestartet? Kann man seiner Form aktuell vielleicht auch bestätigen? Das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass es ja umso besser ist, wie man gerade in die Saison startet. Allein auch so ein bisschen gefühlsmäßig im Team. Aber Mexiko, Tobi, das hast du ja gerade so ein bisschen zusammengefasst, ist schon ein Gradmesser in Richtung Weltmeisterschaft. Und auf diesen Gradmesser schauen wir nämlich auf die Strecke von Mexiko und natürlich auch später auf die Favoriten. Mexiko Stadt seit Saison 2 traditionell im Saisonkalender der Formel E vertreten. Allerdings gab es ja auch Pausen 2021 aufgrund natürlich von Corona. Was denn sonst? Wir blicken auf die Besonderheiten und da muss man auch schauen auf das Rennen von Mexiko. Es fand immer auf permanenten Rennstrecken statt, natürlich auch immer auf dem Kurs oder fast immer, muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Kurs Autodromo Hermanos Rodriguez, Tobi.
Genau, in Mexiko-Stadt wurde immer auf dem Autodromo Hermano Rodriguez gefahren. In der Corona-Saison 2021 fuhr man einmalig in Puebla, doch ein paar Kilometer weg von Mexiko-Stadt, aber da war natürlich die Strecke nicht verfügbar, denn da wurde im Bereich der Anlagen, die sich auf der Rennstrecke befinden, ein temporäres Krankenhaus eingerichtet. Das Autodromo Hermanos Rodriguez, eine der wenigen permanenten Rennstrecken in der Formel E. Mittlerweile haben wir ja unter anderem mit Shanghai doch mehr. An der Anfangsphase der Formel E war das eine absolute Seltenheit. Die Strecke ist sehr bekannt, unter anderem auch deshalb, weil da seit vielen Jahren der Mexiko Grand Prix in der Formel 1 stattfindet, aber natürlich mit einer etwas anderen Streckenführung. In der Formel E hat der Kurs 16 Kurven, ist 2608 Meter lang. In der Formel 1 ist der Kurs natürlich deutlich länger. Eine Gemeinsamkeit haben aber beide Strecken natürlich. Das ist im Endeffekt das Highlight der Strecke. Das früher nannte man das Foro Sol Stadium. Heute heißt es offiziell Estadio GNP Seguros. Das ist ein ehemaliges Baseballstadion, das quasi mitten in der Strecke sich befindet. Man fährt quasi in der Formel 1 wie auch in der Formel E einmal quer durch das Stadion. Und das ist was ganz Besonderes. Hier ist eine Mega-Atmosphäre. Das Stadion ist immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Hier findet am Ende auch die Siegerehrung statt. Und die Fans sind hier extrem nah dran am Geschehen. Luca, es gibt aber eine Änderung am Kurs im Vergleich zu den Vorjahren, oder?
Genau, im Vergleich zum letzten Jahr oder zu den letzten Jahren muss man sagen, dass die Schikane, nämlich Kurve 9, 10 und 11, dadurch entfällt. Das ist die größte Änderung eben im Vergleich zu den letzten Jahren. Dadurch will man erreichen, dass der Kurs deutlich schneller und flüssiger wird. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt weniger Möglichkeiten zu rekuperieren. Folge deshalb, die Fahrer müssen dadurch im Rennen natürlich deutlich mehr Energie sparen als in den Vorjahren. Das hat immer dazu geführt, dass es generell etwas schneller war, dieses Rennen, weil man eben aufgrund der Schikane einfach deutlich mehr Energie zurückgewinnen konnte und dort sich das Rennen etwas einfacher gestalten ließ. Natürlich jetzt die Frage, wie sich das dann jetzt gerade in diesem Jahr nochmal auswirken wird. Schauen wir noch auf die Veränderung, die man meint, dass es jetzt ähnlich bleibt, nämlich auf Kurve 1. Die bleibt bestehen und dadurch handelt es sich nicht wie die gleiche Streckenführung wie noch in Saison 8. Also haben wir da im Endeffekt ja auch eine Veränderung im Vergleich zu den letzten Jahren, aber wie gesagt, die gibt's ja schon seit dem letzten Jahr, also wie ist der Mann dann durch die Kurve 1 sich dann dort bewegt. Zur Renndistanz können wir eigentlich relativ wenig sagen, weil das hat sich da auch nichts geändert, nämlich Rundenzahl bleibt gleich. 36 Runden, die Renndistanz genauso auch wie im letzten Jahr. Dann schauen wir noch auf ein ganz, ganz großes Thema und das hat natürlich auch was mit Energiesparen zu tun. Windschattenfahrt in der Gen 3 Ära sowieso ein ganz, ganz großes Thema, aber in Mexiko haben wir ja ganz andere Bedingungen, Tobi. Höhe, ich habe es im Intro schon so ein bisschen gesagt, keine Zeit zum Durchatmen, auch beim Thema Windschatten?
Im Endeffekt sieht das so aus, dadurch, dass die Strecke dann doch auf mehr als 2300 Meter Höhe liegt, ist die Luft entsprechend dünner. Das heißt, die Fahrzeuge haben weniger Luftwiderstand und deshalb wirkt sich der Windschatten nicht so extrem aus. Zusätzlich ist natürlich auch, anders als zum Beispiel in Sao Paulo im letzten Jahr oder um ein Extrembeispiel zu nennen, Portland in der Vergangenheit, das Streckenlayout nicht unbedingt so, dass der Windschatten hier extrem wichtig ist. Da muss man aber sagen, möglicherweise spielt die Änderung, dass die Schikane wegfällt, da dann doch eine etwas größere Rolle, dass der Windschatten doch noch ein bisschen an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, muss man tatsächlich abwarten. Ich gehe davon aus, wir werden im Qualifying deutlich schnellere Rundenzeiten sehen als in den vergangenen Jahren, dadurch, dass die Schikane weg ist. Im Rennen vermute ich, dass das Rennen zumindest in der Anfangsphase etwas langsamer sein wird, weil man mehr Energie sparen muss, weil man weniger Möglichkeit zum Rekuperieren hat. Du hattest es auch schon angeschnitten. Von daher ist das Rennen durchaus ein etwas anderes als in der Vergangenheit. Und da möchte ich mal die Frage stellen, wirkt sich das denn so ein bisschen darauf aus, wer die Favoriten in Mexiko sind, Luca?
Ja, im Endeffekt stellen wir dann dadurch fast schon den Weltmeister hier fest, wie du es ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet hast in deiner Statistik. Aber für mich bleibt die Favoritenrolle zumindest auf den Sieg ja nicht unbedingt direkt unverändert. Starke Autos verhalten sich auch meistens auch gut bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und für mich ist hier ein Kandidat Oliver Rowland, der das hier in Mexiko für sich entscheiden kann. Wie sieht's bei dir aus? Auch Oliver Rowland oder ein ganz anderer Kandidat?
Ja, Oliver Rowland ist natürlich immer eine sichere Bank, ein Fahrer, der sehr aggressiv ist, der auch im Rennen durchaus sehr, sehr gut taktieren kann. Das, denke ich, dürfte in Mexiko nicht schaden. Hat es ja auch in der vergangenen Saison nicht, wo er Weltmeister geworden ist und das Rennen in Mexiko gewonnen hat. Aber dennoch, ich glaube, der Mexiko-Spezialist wird gewinnen. Und das ist kein geringerer als Pascal Wehrlein, der bereits 4-mal in Mexiko auf dem Podest gestanden hat. Ich denke, es wird am Wochenende ein 5. Mal dazu kommen und er wird dort seinen ersten Saisonsieg holen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid anderer Meinung, dann könnt ihr uns das gerne zeigen, nämlich bei unserem Formel-E-Tippspiel, das es auch in dieser Saison wieder gibt. Unter www.kicktipp.de/Formel-E könnt ihr da teilnehmen. Meldet euch an, gebt eure Tipps ab und zeigt uns, dass ihr es vielleicht besser wisst als wir.
Großes Thema natürlich auch in Mexiko ist die Zeitverschiebung. Dadurch finden die Sessions im Vergleich zu den Europarennen etwas später statt. Aber wir müssen, und das kann ich zumal vorwegnehmen, es wird ein, ja, fast Primetime-Rennen am Samstag. Aber Tobi, du hast alle Zeiten für uns.
Ja, lass uns erstmal auf den Freitag blicken. Da haben wir traditionell schon fast das erste Freitraining. Das ist doch relativ spät für europäische Verhältnisse. 23 Uhr. 40 Minuten geht's, genau wie das zweite Freitraining, das dann Ortszeit Samstagmorgen stattfindet. Da ist es bei uns aber auch schon 14.30 Uhr. Also auch für die Spätaufsteher dürfte das zu packen sein. Gut 2 Stunden später, nämlich um 16.40 Uhr, gibt es das Qualifying mit der anschließenden Duellphase in dieser Saison. Natürlich ein bisschen eingekürzt. Nur noch 10 statt 12 Minuten Gruppenphase und anschließend die Pausen zwischen den Duellen weiter verkürzt. Der Start des Rennens, das wieder über 36 Runden stattfinden wird, Luca, du hattest es eben schon, ist am Samstag um 21.05 Uhr und ich denke, die TV-Übertragung wird so gegen 20.30 Uhr beginnen. Luca, TV-Übertragung, wer überträgt denn den Mexico City E-Prix?
In Deutschland, da blicken wir erstmal drauf, ist es DF1. Die übertragen das Rennen nämlich live im TV. Einen Stream gibt es dazu für euch kostenfrei auf df1.de. Hier könnt ihr auch zusätzlich das Qualifying verfolgen und auch streamen, dass es linear auf dem Sender nicht zu sehen gibt. Die freien Trainings gibt es dann bei eFormel.de im Stream. In der Schweiz laufen die Rennen der Formel E in diesem Jahr beim TV-Kanal Blue Sport, außerdem europaweit auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 und dem Streaming-Dienst Discovery+. Für Österreich hingegen konnte noch kein Übertragungspartner gefunden werden. Hier bleibt also nur die Auswahlmöglichkeit Eurosport 2 oder den Streaming-Dienst Discovery+. Außerdem, Tobi, gibt es ja weiterhin noch den Formel E Live-Ticker von eFormel.de.
Auf jeden Fall. Hier könnt ihr jede Session verfolgen. Das ist auch durchaus interessant für diejenigen, die parallel entweder im Streaming oder im TV rennen oder die einzelnen Sessions verfolgen, als Second Screen geeignet. Klickt einfach mal rein auf www.eformel.de.
Und Tobi blickt jetzt im Teleskop mal auf Mindestgewichte und natürlich auch noch auf Energiemengen.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Ein Blick werfe ich auf das technische Regelwerk für die Gen 4 Boliden. Hier gab es nämlich seitens der FIA kurz vor dem Jahreswechsel noch ein paar Anpassungen. Durchaus interessant finde ich, dass das Mindestgewicht der Fahrzeuge wieder ein bisschen erhöht wurde. Man lag vorher knapp über der Tonne bei 1012 Kilogramm. Jetzt ist man mittlerweile bei 1028 Kilogramm angelangt. Außerdem hat man die für das Rennen zur Verfügung stehende Energiemenge leicht reduziert. Statt 55 Kilowattstunden dürfen die Fahrer nun nur noch 51,25 Kilowattstunden aus der Batterie abrufen. Außerdem finde ich relativ interessant, dass die Gen 4 Fahrzeuge kein integriertes Feuerlichtsystem mehr haben. Das hatten die Formel E Fahrzeuge bislang und zusätzlich musste das auch noch durch einen manuellen Schalter an der Außenseite des Fahrzeugs aktiviert werden können, was unter anderem beiden Envision-Fahrern ja im vergangenen Jahr in Berlin zu Verhängnis wurde, weil da Reifenstücke sich dran verfangen haben und das ausgelöst haben. Außerdem gibt es eine weitere Änderung, nämlich das Halo-System darf mit einer Verkleidung versehen werden. Das kennt man ja bereits aus der Formel 1, ist jetzt keine große aerodynamische Hilfe, aber so kann man vielleicht die Optik ein bisschen verbessern und das Ganze ein bisschen hübscher aussehen lassen. Luca, was hältst du denn von den Anpassungen, die da vorgenommen wurden im Reglement?
Natürlich schwierig erstmal so zu greifen, weil das hält sich ja noch eigentlich alles im Grenzen, ob man jetzt die Unterschiede so wirklich merkt, dass es dort dann im Vergleich vorher 16 Kilogramm nochmal aufs Gewicht schlägt, was das Mindestgewicht angeht und nochmal ein bisschen die Energiemenge angepasst wird. Im Endeffekt ist es ja für jeden gleich und das hält sich ja alles noch im Rahmen und das Thema integrierter Feuerlöscher wird sich wahrscheinlich beim Envision-Lager man sich freuen, dass man da vielleicht bei dem Thema ein bisschen durchatmen kann, aber es hält sich ja noch alles in Grenzen und ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt keine großartigen Verschiebungen gibt, was das Thema Gen 4 angeht, also zumindest was dann auf der Strecke passiert. Wir haben das Auto ja schon gesehen beim Testfahren oder bei dem Rollout, kann man ja fast schon sagen, und sonst freuen wir uns dennoch, dass das Auto kommt oder wie siehst du das? Also große Änderungen sind es ja, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich nicht.
Nee, tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, es hängt auch damit zusammen, dass jetzt die ersten Tests schon stattgefunden haben und dass man da drauf reagiert, was man jetzt bislang gesehen und gelernt hat. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man bei den Gewichtszielen ein bisschen zu ambitioniert war und sagt, das bekommt man jetzt tatsächlich gar nicht hin, auf das Gewicht runterzugehen, das man ursprünglich da festgelegt hatte. Aber das ist auch ein Jahr vor der Einführung einer neuen Fahrzeuggeneration nichts komplett Ungewöhnliches. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es dann im Sommer nochmal kleinere Anpassungen gibt, wenn der nächste Termin des FIA Weltmotorsportrats stattgefunden hat, weil man jetzt bei den Testfahrten halt Sachen über das neue Fahrzeug lernt, die möglicherweise auch kleinere Anpassungen im technischen Reglement notwendig machen. Also von daher Business as usual, aber interessant finde ich es durchaus, dass sich da dann doch einiges an den technischen Rahmenbedingungen jetzt schon geändert hat.
Auch im neuen Jahr wird gequizt. 3 Fragen, 3 hoffentlich richtige Antworten. Auch im neuen Jahr heißt es, sich entweder Ehre zu erspielen oder sich vielleicht auch ein bisschen zu blamieren. Das ist doch auch nicht schlecht. Das weiterhin auch wieder mit uns beiden, Tobi. Du darfst wie auch in den Jahren zuvor gerne starten.
Ja, lieber Luca, dann starte ich mal mit meiner ersten Frage des Jahres in unserem Grid Dummies Quiz. Kurzer Hinweis dazu, ich beziehe mich in meinen Fragen grundsätzlich auf Mexico City, also wird sich alles um das Rennen in Mittelamerika drehen, beziehungsweise die Rennen, die da in der Vergangenheit stattgefunden haben. Fangen wir mal an mit Pascal Wehrlein, der ist nämlich der erfolgreichste Formel-E-Pilot in Mexico City. Ich hatte es schon mal kurz erwähnt bei meinem Tipp für den Rennsieger. 4-mal stand Wehrlein auf dem Podium und holte in jedem Rennen, das er hier gefahren hat, Punkte. 106 Zähler sind es insgesamt geworden. Kannst du mir denn sagen, welche anderen beiden Fahrer jedes Mal, wenn sie auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez gefahren sind, immer gepunktet haben?
Immer gepunktet sogar. Schwierige Frage. Bin gut, da habe ich ja einen schon mal eigentlich ausschließen können. Ich wollte fast schon Mitch Evans sagen, aber der hat ja letzte Saison ja nach Rennen 1 ja gar nichts mehr geholt.
Stimmt.
Antonio Felix da Costa ist aber schon mal in Mexiko ausgefallen. Das war in seiner solchen Saison Anfang 2024.
Das ist auch richtig.
Deswegen sage ich jetzt einfach mal Oliver Rowland.
Und der zweite Fahrer?
Dann sage ich Jean-Éric Vergne.
Jean-Éric Vergne war relativ oft in den Punkten in Mexico City.
Aber nicht immer.
Aber nicht immer. 2023 wurde er zum Beispiel nur Zwölfter. Daher leider nicht richtig. Oliver Rowland hat, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr gewonnen. Im vorletzten Jahr war er aber nur Elfter. Auch der ist nicht richtig. Richtig sind zwei andere Fahrer. Einer fährt in dieser Saison, einer ist jetzt neuerdings Ersatzfahrer bei Mahindra. Das eine ist nämlich Jake Hughes, der dreimal gestartet ist, zweimal für McLaren, einmal für Maserati. Für McLaren wurde er Fünfter und Siebter, für Maserati Zehnter. Jedes Mal in den Punkten gewesen. Und der zweite Fahrer, der hat sogar vier Rennen in Mexico City bestritten. Beim seinem Debüt wurde er Zehnter. Bei seinem zweiten Rennen gewann er 2023. Und in den beiden Jahren danach wurde er Neunter und Vierter. Die Rede ist von Saison 9 Weltmeister Jake Dennis. Tut mir leid, lieber Luca, aber kann ich dir leider keinen Punkt vergeben.
Ich habe tatsächlich geschwankt zwischen Jake Dennis und Oliver Rowland, mich am Ende für Oliver Rowland entschieden. Hätte ich mal doch mal Jake Dennis genommen. Gut, dann bleibt's erstmal beim 0-0. Lucas Di Grassi, und da beziehe ich mich auch zu Mexiko-Stadt, zu dem Rennen dort, und Pascal Wehrlein sind die beiden Piloten ja mit den meisten Siegen auf der Strecke. Wie viele Jahre liegen oder lagen jeweils zwischen dem ersten und dem zweiten Sieg der beiden?
Also bei Di Grassi war es 2017 und 2019 und bei Wehrlein war es natürlich 2024, wo er Weltmeister wurde, und 2022. Das ist relativ einfach rausgerechnet, es lagen 2 Jahre dazwischen.
Genau, jeweils 2 Jahre lagen zwischen Sieg 1, Lucas Di Grassi 2017, und Sieg 2, Lucas Di Grassi 2019 in Mexiko, und Pascal Wehrlein 2022, und dann darauf folgend musste er warten, bis es dann 2024 wieder mit einem Sieg nach Hause ging. Und damit ist ja auch ein Teilsieg oder ein Teilerfolg für dich. Es steht nämlich 0-1, aus meiner Sicht.
Okay, Luca, dann kommt meine zweite Frage. Wir hatten ja eben schon Fahrer, die immer gepunktet haben. Es gibt einen Fahrer, der noch nie in Mexiko gepunktet hat, und das, obwohl er schon 4-mal auf dem Kurs Formel E gefahren ist. Kannst du mir sagen, welcher Fahrer immer noch auf seinen ersten Formel E-Punkt in Mexico City wartet?
4-mal ist er dort gefahren.
Korrekt.
Aber nicht einmal hat er gepunktet.
Ja.
Fährt er denn aktuell noch oder ist er retired, wie man so schön sagt?
Er fährt aktuell noch.
Okay, gut. Die waren ja eigentlich die letzten Jahre, also gerade da war ja immer ganz schlimm. Das Team, was fast jedes Jahr ihren Namen ändert. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Dan Tickton, weil das waren ja auch teilweise Jahre dabei, wo gar nichts ging.
Im Jahr 2022 fuhr der Fahrer zum ersten Mal. Er wurde 18. Ein Jahr später folgte eine Steigerung auf Platz 17. Danach war es wieder Platz 18 und danach Platz 16. Die Rede ist von Dan Tickton. Das ist Punkt für dich. 1-1.
Wahnsinn. So, dann ist es jetzt die Frage, die kommt, meine letzte zu Mexiko. Es kommt nämlich auch rein auch noch zu Puebla, die könnte nämlich ganz fies werden. Stand heute wissen wir alle, dass Jean-Éric Vergne mit 17 Poles die meisten in der Historie der Formel E aktuell ja besitzt. Wie viele holte er denn davon in Mexico City?
Er holte keine einzige in Mexico City.
Das ist richtig. Mag man kaum glauben, aber tatsächlich keine einzige Pole in Mexico City geholt. 1-2.
Okay, Luca, dann kannst du nochmal gleich ziehen. Wir hatten ja eben das Thema, in der Gen 3-Ära wurde jeder Fahrer Weltmeister, wenn er in Mexico City gewonnen hat. Das ist aber was, was es vor der Gen 3-Ära nicht so oft gab, nämlich nur ein einziges Mal. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer der einzige vor der Gen 3-Ära war, der in Mexico City gewann und am Saisonende Champion war?
Dann müsste es Lucas Di Grassi 2017 gewesen sein.
Saison 3, Lucas Di Grassi ist die richtige Antwort. Punkt für dich, 2-2.
Freue ich mich drüber, 2-2 steht's jetzt. Letzte Frage, meine letzte Frage bezieht sich auf Puebla. Da haben wir auch 2 Rennen gesehen, eins davon durchaus sehr kontrovers diskutiert. Der Rennsieger damals disqualifiziert worden, Pascal Wehrlein. Wie viele neben Pascal Wehrlein wurden denn noch disqualifiziert? Es gab insgesamt 7 Ausfälle, aber davon, wie viele wurden insgesamt mit Pascal Wehrlein disqualifiziert?
Es waren 3 andere, also insgesamt 4. Wehrlein und Lotterer wurden disqualifiziert im Porsche und die beiden Nissan-Fahrer Buemi und Roland. Alle 4 aus demselben Grund, nämlich weil die Teams es vergessen hatten, vor dem Rennstart den Reifensatz bei der Rennleitung zu melden, auf dem die Fahrer starten oder daraufhin die Fahrer das Rennen bestreiten. Daher wurden beide Porsche und beide Nissan-Fahrer disqualifiziert. 4 insgesamt.
Absolut korrekt. Sam Bird, Jorik Wern und Nick Cassidy waren technischerweise, oder Nick Cassidy besser gesagt gar nicht das Rennen gestartet, hat 0 dort stehen, also nicht mal eine gefahrene Runde hat er auf dem Tableau zelebriert, und Sebastian Buemi, André Lotterer, Pascal Wehrlein und Oliver Rowland disqualifiziert worden aufgrund dessen, weil man die Angabe eben vor dem Start nicht getan hat. Rennsieger am Ende dann Lucas Di Grassi vor René Rast und Edoardo Mortara. Das war auch so ein bisschen, nicht nur kontrovers diskutiert, es war einfach dann blöd wieder für die Formel E, weil du einen späteren Rennsieger hat es, als der noch über die Linie gegangen ist, aber na gut, anderes Thema, würde ich mal sagen, aber
ich glaube aber auch, Wehrlein wurde quasi in der letzten oder in der vorletzten Runde erst disqualifiziert, oder?
Ja.
Ganz knapp vorm Rennende, obwohl das die FIA eigentlich schon beim Rennstart gewusst haben muss, dass die Angabe des Teams nicht vorgelegen hat. Mal wieder so eine typische Formel-E-Geschichte, wo sich das ewig hingezogen hat, obwohl eigentlich schon von Anfang an hätte klar sein müssen, dass da ein Regelverstoß vorliegt.
Positiv kannst du nämlich jetzt auch sehen, nämlich dein Sieg, dein allererster Sieg im neuen Jahr. Und damit beglückwünsche ich dich zum 2:3 Sieg, aus meiner Sicht 3:2 für dich.
Danke, Luca, aber muss dir ein Kompliment machen. Auch du hast 2 Fragen richtig beantwortet. Das ist schon mal was, wo man drauf aufbauen kann. Ich glaube, ein schlechter Start ins Jahr sieht dann doch anders aus.
Und zum Ende dieser Folge verweisen wir natürlich immer auf Social Media, und das könnt ihr ganz einfach tun auf eformel.de. Dort gibt es den Reiter Social Media, egal wo ihr seid, auf der Startseite ist es dort am besten zu finden. Dort gibt es dann alle Infos und alle Verweise. Instagram wird immer ganz speziell bespielt über das Rennwochenende, da lohnt es sich immer reinzuschauen. Natürlich weitere Informationen gibt es zum Beispiel auch auf X, ehemals Twitter. Aber sucht euch gerne euren Favoriten raus und folgt dort gerne natürlich rein. Genauso auf diesen Podcast zu bewerten und zu abonnieren, also da, wo ihr gerade seid, auf eurem Podcatcher oder auf der Podcast-App, wo ihr so gerne hört, das Abonnieren nicht vergessen, denn dann verpasst ihr auch nicht die Analysefolge in der nächsten Woche. Und wenn euch der Podcast ganz besonders gefällt, dann gerne 5 Sterne verteilen auf der Podcast-Plattform, die ihr so favorisiert. Danke für deine Expertise wieder, Tobi. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf das erste Rennen im neuen Jahr. Also wird wieder sehr, sehr spannend. Mexiko, mal sehen, ob dann später auch wieder der Rennsieger dann auch Weltmeister wird. Aber erstmal danke an dieser Stelle, und nächste Woche, wie gesagt, bist du ja auch wieder mit dabei mit der Analyse.
Auf jeden Fall. Gerne doch.
Bis dahin, wie gesagt, nächste Woche kommt die Analyse. Wünsche ich eine schöne Zeit und natürlich auch viel Spaß beim Rennwochenende von Mexico City. Ciao, tschüss.
Ciao.